Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, und an ihre Bischöfe und Diakone. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Es ist auch nichts als recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen und an der Gnade, die ich im Gefängnis und vor Gericht bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums erfahren habe, habt ihr alle teil. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt und dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes.
Himmlischer Vater, bitte lass uns jetzt nicht unverändert, wenn du durch dein Wort zu uns sprichst. Um Jesu Willen. Amen. Ja, herzlich willkommen erstmal. Falls ihr mich nicht kennt, ich heiße Klaus Hickel und bin der Pastor der Gemeinde hier, oder des Gottesdienstes zumindest. Ja, und wir treffen uns heute zum ersten Mal seit 5 Wochen wieder in diesem etwas kleineren Kreis um 4 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch während dieser Zeit begegnet seid. Ich bin einigen begegnet, aber nicht allen. Aber vielleicht ist es ganz passend, wenn wir jetzt wieder hier zusammenkommen, wenn ich die folgende Frage in den Raum stelle. Mit welcher Anrede möchtet ihr denn angesprochen werden? Mit welcher Anrede? Gut, ich könnte die Anrede einfach weglassen. Vielleicht ist ein Hallo ja ausreichend. Ich könnte euch etwas förmlicher mit liebe Gemeinde begrüßen oder vielleicht noch salbungsvoller mit liebe Brüdern und Schwestern, liebe Genossinnen und, nee, das ist eher out. Ja, in den nächsten 8 Wochen werden wir uns den Philipperbrief anschauen. Die ersten 11 Verse findet ihr hier in eurem Handzettel und ihr könnt ja auch gerne den Text mitverfolgen. Wir werden Schritt für Schritt durch diesen Text hindurchgehen und ich möchte euch bitten, wenn ihr Notizen machen möchtet, dass ihr den Rest des Blattes dazu verwendet. Vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht Anmerkungen. Leider bin ich nicht dazu gekommen, ein paar Folien zusammenzustellen. Deshalb müsst ihr umso mehr aufpassen, damit ihr die Struktur nicht verpasst. Es gibt eine Struktur. Ja, 8 Wochen Philipperbrief. Wie würdet ihr es empfinden, wenn ich euch als Heilige ansprechen würde? Heilige, so wie Paulus das hier schreibt, in Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, und an ihre Bischöfe oder ihre Vorsteher und Diakone. Also, Heilige in Christus Jesus in Philippi, das heißt, es gibt wohl auch Heilige anderswo. Tatsächlich spricht Paulus auch die Christen in Korinth, in Rom, in Kolosse und in Ephesus als Heilige an. Und dementsprechend könnte man auch davon ausgehen, dass man hier bei Sonntag um 4 euch, die an Jesus Christus glaubt, als Heilige ansprechen kann. Vielleicht könnte ich sogar noch ein Stück weitergehen und euch individuell so ansprechen. Heiliger Matthias, heiliger Johann, heilige Lena, das wäre durchaus passend, aber dazu gleich mehr. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, hm? Naja, und man benutzt das Wort ja auch eher selten. Wenn ich so drüber nachdenke, wer so bezeichnet wird, dann fallen mir ehrlich gesagt nur recht wenige ein. Wann würde man denn überhaupt im modernen Sprachgebrauch jemanden als Heiligen bezeichnen? Echte Frage. Wie bitte?
Der
Sarkastisch, genau, ja. Normalerweise ist es so mit einem Geschmäckle. Genau, und kannst du uns da mehr drüber erzählen? Es gibt ja meines Wissens verschiedene Kriterien, die dazu zutreffen. Genau, genau. Also das ist ein langwieriger Prozess, der auch einige Zeit in Anspruch nimmt. Natürlich gibt es Heilige auch in anderen Religionen. Oft werden damit Menschen bezeichnet, die entweder einer Gottheit besonders nahestehen oder eben sonst, sag ich mal, allgemein in religiöser oder auch vielleicht ethischer Hinsicht als vorbildlich gelten und oft eben auch mit einem gewissen Sarkasmus mit dabei. Und eben gehen damit unter Umständen Wunder einher, die als Nachweis dieser Heiligkeit gesehen werden. Und hier am Anfang werden die Philipper, die Christen in Philippi, als Heilige bezeichnet. Es geht also um Heiligkeit. Und genauer gesagt werden wir jetzt in den folgenden Versen sehen, dass es zwei Aspekte von Heiligkeit hier gibt, die angesprochen werden. Den ersten könnte man so ausdrücken, dass es biblisch betrachtet beim Heiligsein um etwas anderes geht als um eine Vorbildfunktion. So wird es vielleicht, auch wenn es sarkastisch gemeint ist, oft Menschen bezeichnet. Irgendwo sind sie ethisch vorbildlich, auch wenn man das selbst vielleicht ein bisschen peinlich empfindet. Also nicht unbedingt eine Vorbildfunktion. Es geht auch nicht darum, dass Menschen ein Wunder vollbringen, sondern umgekehrt, dass Gott ein Wunder in diesen Menschen getan hat. Tatsächlich steht am Anfang der Heiligkeit ein Werk Gottes. Und damit ihr mir das nicht einfach so glauben müsst, wird das in Vers 6 auch explizit so ausgedrückt. Dort in Vers 6, lest ihn euch durch, sagt Paulus: Und ich bin gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Also es geht um ein gutes Werk, das Gott in diesen Menschen begonnen hat und das auch ein Kriterium für die Heiligkeit dieser Menschen in Philippi, dieser Christen in Philippi ist. Die Quelle der Heiligkeit ist also Gott selbst. Gott beginnt ein Werk in einem Menschen. Gott ist der heilige Gott, der heiligt, und deshalb dankt Paulus auch Gott in Vers 3 für dieses gute Werk. Aber jetzt sollten wir vielleicht doch mal ein Stück zurückgehen zu Vers 3 und uns anschauen, was denn dieses gute Werk überhaupt ist, für das Gott, das Gott in diesen Menschen begonnen hat. Also schauen wir noch mal gemeinsam an, was Paulus von Vers 3 an sagt und ob wir herausfinden können, was das gute Werk ist, von dem er spricht. Also, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Ich danke dafür, dass ihr am Gebet, ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Also wenn ihr euch das jetzt im Zusammenhang so anschaut, was ist das gute Werk, das Gott angefangen hat? Wie bitte? Die? Genau, die Teilhabe am Evangelium. Die Teilhabe am Evangelium ist der Grund, warum Paulus die Gemeinde in Philippi als Heilige anspricht, als heilige Menschen. Das Evangelium ist dabei die Bezeichnung für die gute Botschaft, dass Gott durch Jesus Christus allen Menschen ihre Schuld vergeben will, damit sie nicht mehr das Gericht Gottes befürchten müssen, sondern im Vertrauen auf Jesus Christus ewiges Leben haben. Also dieses Geschenk der Vergebung unserer Schuld erhält jeder, der Jesus Christus Vertrauen schenkt. Und jeder, der diesen Schritt unternimmt, hat damit auch am Evangelium teil und ist ein Heiliger. Also es geht sofort daraus hervor, wer Menschen heiligt, es ist Gott, es ist sein Werk, er hat es begonnen und deshalb ist dieses Werk auch für Paulus, der hier schreibt, der Verfasser, extrem wichtig. Warum ist das so wichtig für ihn? Ja, es ist Gottes Werk. Die Teilhabe am Evangelium gemeinsam mit den Christen in Philippi erfüllt Paulus mit Dankbarkeit, Vers 3, und mit Freude, Vers 4. Das heißt, für ihn ist diese Gemeinschaft etwas ganz Besonderes. Und zwar wird Paulus mit diesen Menschen die Ewigkeit verbringen. Was ihn mit diesen Menschen verbindet, das ist sprichwörtlich nicht von dieser Welt. Gott hat es begonnen. Gott hat eine Teilhabe, oder anders könnte man auch Gemeinschaft übersetzen. Gott hat eine Gemeinschaft im Evangelium geschaffen, die Paulus mit Dankbarkeit und mit Freude füllt. Wenn ich mir das so durchlese, weiß nicht, wie es euch geht, dann will ich Paulus zum Vorbild nehmen. So wie Paulus will auch ich mich als Pastor und als Teil dieser Gemeinde über euch freuen. Ich will dankbar sein, weil wir gemeinsam am Evangelium teilhaben und wir gemeinsam die Ewigkeit verbringen werden mit Gott. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eher abschreckend. Vielleicht wollt ihr mit diesen Leuten gar nicht die Ewigkeit verbringen. Ist es wirklich der Himmel, wenn wir die Ewigkeit miteinander verbringen? Aber falls es dir so geht, dann wollen wir doch noch mal Vers 6 bis zum Ende durchlesen. Da heißt es nämlich, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es bis zum Tag Christi Jesus auch vollendet haben. Sprich, wer am Evangelium teilhat, der wird nicht immer so bleiben wie jetzt. Die Vorstellung jetzt mag abschreckend sein, aber Gott ist auch noch nicht am Ende mit seinem Wirken in uns. Die Gewissheit, die Paulus hier ausdrückt, die gilt auch heute. Gott ist in dir und in mir heute am Wirken. Und das ist eine unaufhaltsame und durch gute Veränderung, die in uns stattfindet. Und das heißt, am Ende der Welt, am Ende der Zeit, am Tag Jesu Christi, wird das Evangelium dich so durchdrungen haben, dass dein Denken und dein Handeln und dein auferstandener Körper vollkommen sein wird. Erst dann ist das Werk Gottes vollendet. Gott wird nicht aufhören, dich und mich zu verändern, bevor wir nicht vollkommen sind. Das ist seine Verheißung hier. Und Paulus ist sich ganz sicher, dass Gott dieses Werk vollenden wird. Bevor wir am Evangelium Gemeinschaft hatten, bevor Gott dieses Werk in uns begonnen hat, da war unsere Lage vollkommen hoffnungslos. Da war niemand am Wirken. Aber jetzt hat Gott eingegriffen und er greift weiterhin in uns ein, damit wir am Ende zu dem geworden sind, wofür Gott uns von Anfang an ausersehen hat. Und ich denke, das ist eine wundervolle Botschaft für jeden, der sich manchmal im Hier und Jetzt zwischen dem Anfang und diesem Endpunkt gefangen fühlt. Am Anfang war der Glaube an Jesus vielleicht total aufregend. Vielleicht hast du dich so lebendig gefühlt wie nie zuvor. Vielleicht hast du eine unaussprechliche Freude gefühlt, sehr von dir Besitz ergriffen, als der Heilige Geist dich zum ersten Mal erfüllt hat. Aber jetzt spüren wir die Mühen der Ebene, könnte man sagen. Wir machen vielleicht nicht die Fortschritte, die wir gerne machen möchten. Und uns wird zunehmend bewusst, wie viel eigentlich nicht stimmt im eigenen Leben. Wie viel wir auch im Leben der anderen um uns herum verbocken. Vielleicht sehen wir desillusioniert auf unsere Fehler und unser Versagen. Und wisst ihr was? Den Christen hier in Philippi, denen geht es wahrscheinlich ähnlich. Nicht ganz gleich, aber ähnlich. Sie treffen auf massiven Widerstand. Sie werden eingeschüchtert. Sie müssen erfahren, dass Paulus, der ihre Gemeinde gegründet hat, in Fesseln liegt. Und der Abgesandte, den sie mit Unterstützung zu Paulus geschickt haben, der wurde auf seiner Mission auch noch krank und wäre beinahe gestorben. Innerhalb der Gemeinde scheint es Streitereien zu geben, wenn man den Brief durchliest. Und dann kommen auch noch andere, die der Gemeinde in Philippi weismachen wollen, dass das Vertrauen auf Jesus Christus, das Paulus ihnen verkündigt hat, allein gar nicht ausreichend ist. Die Gemeinde steht unter einigem Druck, die hat einiges auszuhalten. Vielleicht geht's denen auch so, dass statt der Freude am Anfang jetzt die Mühen der Ebene sehr schmerzhaft empfunden werden manchmal. Und deshalb ist es, denke ich, für die und auch für uns eine riesen Ermutigung, wenn Paulus schreibt, Leute, ich bin so dankbar für euch. Ich freue mich über euch. Ich weiß, dass ihr eine schwere Zeit hinter euch habt, aber lasst euch nichts vormachen. Gottes Plan für euch wird zu Ende geführt werden. Gottes Plan für euch ist eure Vollkommenheit und euer Schöpfer wird dieses gute Werk in euch zu Ende führen. Gott wird da nicht versagen, auch wenn es sich jetzt schwierig anfühlt. Und das sind nicht nur schöne Durchhalteparolen, vielleicht leere Worte, weil Paulus hier auch ganz konkrete, handfeste Gründe gibt, warum er dieser Meinung ist. Vers 7. Es ist auch nichts als recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen. Und an der Gnade, die ich im Gefängnis und vor Gericht bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums erfahren habe, habt ihr alle teil. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Die philippische Gemeinde hat gerade ihre Liebe zu Paulus darin zum Ausdruck gebracht, dass sie ihm durch ihren Abgesandten materielle Unterstützung zukommen ließen. Und für Paulus kommt in dieser Liebe die gemeinsame Teilhabe am Evangelium zum Ausdruck. Hier ist wieder die Teilhabe am Evangelium im Zentrum, in Vers 7. Er sieht darin, dass Gott sein gutes Werk in diesen Philippern fortführt. Und umgekehrt versichert er ihnen, dass die Liebe, mit der sie ihn lieben, auch umgekehrt gilt. Auch er liebt sie innig und wünscht sich nichts sehnlicher, als sie bald wiederzusehen. Das ist eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen Paulus und der Gemeinde. Und in dieser Verbundenheit, in dieser auch ganz praktischen und konkreten Liebe, sieht Paulus, dass Gott am Werk ist, in diesen Menschen. Vielleicht scheuen wir manchmal davor zurück, unsere tiefe Verbundenheit miteinander in Worte zu fassen. Vielleicht ist uns das alles ein bisschen zu schmalzig oder wie auch immer. Aber Paulus schämt sich hier nicht, sondern er weiß, für die Gemeinde ist das ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, wie sehr sie von ihm geliebt werden und dass sie sich von neuem ins Gedächtnis rufen, dass Gott sie und ihr Leben zum Erfolg führen wird. Und ich denke, auch für uns sollte nicht der Eindruck entstehen, dass diese Verbundenheit, die Paulus hier zum Ausdruck bringt, für ganz normale Christen irgendwie abgehoben und unrealistisch wäre. Vielleicht wäre es gut, wenn auch wir uns mehr Gedanken machen würden, wie wir in unserem Kontext hier dieselbe innige Verbundenheit zum Ausdruck bringen können, füreinander. Oder vielleicht gehört dazu als erster Schritt auch, dass wir diese Verbundenheit überhaupt erstmal empfinden, so wie Paulus sie empfindet. Natürlich ist die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde eine ganz besondere, aber gleichzeitig ist hier auch eine allgemeine Unterstützung zu erkennen, nämlich dass die Gemeinde jemanden unterstützt, der gerade als Christ für seinen christlichen Glauben Widerstand erfährt und Verfolgung ausgesetzt ist. Und ich denke, es ist nicht zu weit gegriffen, wenn wir unsere Teilhabe am Evangelium dadurch zum Ausdruck bringen, indem wir Christen in Not unterstützen. Und gerade im Moment, glaube ich, herrscht daran kein Mangel. Es gibt Organisationen wie Open Doors, vielleicht erinnert ihr euch an den Besuch von Gunnar Gams vor einigen Monaten. Es gibt den Barnabas Fund, aus England oder der in England basiert ist. Es gibt GAIN, vielleicht kennt ihr GAIN, Global Aid Network, Teil der Arbeit von Campus für Christus. Andrea Wegener, die früher Teil unserer Gemeinde war, war mit GAIN neulich im kurdischen Teil des Irak und hat dort lokale Christen bei ihrer Hilfe für Flüchtlinge unterstützt. Von denen mussten viele alles zurücklassen, um vor dem Islamischen Staat aus Mosul zu fliehen. Das ist in Nachrichten, da brauche ich euch nicht viel drüber zu erzählen. Aber die Sache ist die, wir können manchmal sehr, sehr lange zögern, bis wir uns entscheiden, diesen Christen zu helfen. Aber ich denke, Teilhabe am Evangelium bedeutet auch, dass unser Herz brennt für diese Menschen. Und dass wir auch ganz konkrete Schritte, nicht morgen oder in 2 Wochen unternehmen oder erstmal abwarten, wie sich alles entwickelt, sondern heute, indem wir diese Organisation unterstützen. Was kann ich geben? Also diese 3 Organisationen kann ich euch ans Herz legen, Open Doors, Barnabas Fund oder GAIN. Ich gebe auch gerne die Konto, die Bankdetails durch, wenn ihr das möchtet, damit das für euch so einfach wie möglich ist, weil ich weiß, es kostet Zeit, bis man das alles recherchiert hat. Aber um es nochmal zusammenzufassen, die Liebe und tiefe Verbundenheit füreinander drückt, ist ein Ausdruck der Liebe, der Teilhabe am Evangelium. Und das ist keine rein verkopfte Sache, sondern Paulus spricht hier ganz gefühlsbetont. Er fühlt diese Liebe, sie ist in seinem Herzen. Aber gleichzeitig ist es auch eine ganz praktische Liebe. Sie schicken ihm Unterstützung und er schickt ihnen einen Brief. Und dieser Brief, der hat es immerhin in die Bibel gemacht. Also bevor wir zum nächsten Teil übergehen, will ich uns noch einmal den Anfang ins Gedächtnis rufen. Wir hatten gesehen, dass Paulus die Menschen in Philippi als Heilige anspricht, die nicht alle Menschen, sondern die Gläubigen, die Menschen, die an Jesus, die in Christus Jesus sind. Und er beschreibt seine Dankbarkeit dafür, dass sie Heilige sind, dass sie Teil am Evangelium haben. Gott selbst ist der, der heilig ist, und deshalb bedeutet heilig sein für uns, dass wir von Gott für diese Gemeinschaft, die Teilhabe am Evangelium bestimmt sind. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist eben allein deshalb möglich, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Und das heißt, wir können vor Gott kommen, ohne Angst haben zu müssen. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, ohne dass wir seine Strafe befürchten müssen. Also das ist Heiligkeit erster Teil, Heiligkeit zweiter Teil. Oder vielleicht noch eine Bemerkung zum ersten Teil. Die Berufung zu dieser Beziehung mit Gott durch Jesus Christus ist der erste Aspekt. Und in dieser Hinsicht sind wir jetzt schon heilig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Wir sind heilig, weil Gott uns abgesondert hat. In eine Gemeinschaft, die nur Menschen haben, mit Gott haben können, die Jesus vertrauen, die Vergebung ihrer Sünden haben. Sonst kann man nicht an dieser heiligen Gemeinschaft teilhaben. Das bedeutet es, heilig zu sein. Heilig bedeutet, abgesondert zu sein. Anders als das Nicht-Heilige zu sein und für Gott bestimmt zu sein. Also, Teil 2 oder zweiter Aspekt. Wir sind eigentlich dem zweiten Aspekt schon in Vers 6 begegnet, wo Paulus seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass Gott das gute Werk auch vollenden wird. Also man könnte hinzufügen, dass wir zwar einerseits schon vollkommen heilig sind, andererseits ein Werk der Heiligung in uns stattfindet. Dieses gute Werk, das haben wir vorhin erkannt, ist die Teilhabe im Evangelium. Und hier bringt Paulus zum Ausdruck, dass diese Heiligung, dieses gute Werk, weiter fortgeführt wird. Und das bringt Paulus zum Gebet. Also Danksagung zuerst für die Teilhabe, Gebet für den Fortschritt, wenn man so will. Und wenn wir uns dieses Gebet anschauen, dann werden wir erkennen, dass er eigentlich genau dafür betet, wofür er gerade noch gedankt hat. Er weiß, was in den Christen in Philippi geschieht. Das ist Gottes Werk, keine Frage. Aber das bedeutet nicht, dass er sich jetzt zurücklehnen kann und sagen, okay, lass mal Gott machen. Der heiligt die Leute ja, der bringt sein Werk zu Ende. Ich kann mich jetzt mal zurücklehnen, Cocktail in der Hand, am Bad, im Schwimmbad, so wie wir es gerade vielleicht noch gemacht haben, am See unten. Nein, Paulus hat Gemeinschaft mit Gott. Er hat Gemeinschaft mit Gott, das heißt, er macht sich die Anliegen Gottes zu eigen. Er betet für die Leute entsprechend dem Willen Gottes. Er sagt, Gott, was dir wichtig ist, das ist mir wichtig. Deine Prioritäten sind meine Prioritäten. Und deshalb sagt Paulus zu den Christen in Philippi in Vers 9, lesen wir es mal durch. Ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt. Und dass ihr so prüfen könnt, vermögt, worauf es ankommt, dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi Jesu. Also Paulus betet, dass sie in der Lage sein werden zu beurteilen, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, das heißt, worauf es in Gottes Augen ankommt. Es geht um Gottes Prioritäten. Er hat Gemeinschaft mit Gott und sagt, deine Prioritäten sind meine Prioritäten. Jetzt betet er für die Gemeinde in Philippi, dass sie wissen, worauf es ankommt, dass sie auch die Prioritäten Gottes erkennen. Liebe ist ein guter Anfang und eine außerordentlich starke Motivation zum Handeln. Aber das Problem ist, wenn sie nicht durch Erkenntnis und Einsicht nicht von diesen zwei begleitet wird und wenn man nicht weiß, worauf das eigene Denken und Handeln eigentlich abziehen soll, dann geht der Schuss schon auch schnell mal nach hinten los. Und durch solche Fehltreffer lädt man dann auch schnell Schuld auf sich. Und deshalb betet Paulus, dass sie an diesem letzten Tag, am Tag Christi, rein sein und ohne Tadel sein mögen. Er betet, dass Gott die Gemeinschaft in Philippi davor bewahren möge, aus naiver Liebe heraus, ohne Wissen, ohne Erkenntnis, Schaden anrichtet. Wir wissen noch nicht so genau, worauf es ankommt. Das hat Paulus uns noch nicht gesagt und dazu ist es jetzt in dieser Anleitung sicherlich noch zu früh. Aber der nächste Satz gibt uns eigentlich doch Aufschluss darüber, wenn eben das Ziel genannt wird, am letzten Tag rein und ohne Tadel vor Gott zu stehen. Hier wird sozusagen das Endprodukt präsentiert. Am letzten Tag, wenn Gott dieses gute Werk vollkommen fertiggestellt hat, wird ein vollkommener Mensch vor Gott rein und tadellos dastehen. Das ist das gute Werk, das Gott jetzt verrichtet und eines Tages wird es fertiggestellt sein und dann wird am Ende der Zeit das Endprodukt präsentiert. Diese Präsentation steht am Ende der Geschichte dieser Welt. Wir bewegen uns unaufhaltsam darauf zu. Gott ist am Wirken. Und an diesem letzten Tag kommt die gesamte Menschheit vor Gott und die Heiligen werden ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Also um es noch einmal zusammenzufassen, heilig sein bedeutet einerseits die Teilhabe am Evangelium. Heilige glauben, dass Jesus zur Vergebung ihrer Sünde für sie gestorben ist und danach auferstanden ist. Das ist der erste Aspekt. Es geht um das Vertrauen auf das, was Jesus Christus getan hat und wer er ist. In dem Sinne sind wir alle schon vollständig heilig. Der zweite Aspekt der Heiligkeit war diese fortschreitende Heiligung, die Veränderung also, die Gott in uns vornimmt und durch die wir mehr und mehr seine Prioritäten verinnerlichen und entsprechend handeln, damit wir am Ende rein und tadellos vor Gott stehen. schuldlos und ohne Makel. Beides ist Gottes Wirken. Deshalb können wir ihm auch von Herzen dankbar sein für dieses gute Werk. Und deshalb können wir auch für beides beten. Denn gerade dadurch bringen wir ja letztendlich zum Ausdruck, dass die Prioritäten Gottes auch unsere Prioritäten sind und dass wir Gemeinschaft mit Gott in Christus Jesus haben. Danksagung, Gebet, aber auch die Gewissheit, dass Gott diese Heiligkeit in uns vollenden wird, bis wir vollkommen beurteilen können, worauf es Gott ankommt und entsprechend leben. Was das genau bedeutet, das werden wir uns in den nächsten Wochen genauer anschauen. Aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Paulus versteht und wir mit ihm, dass sich die Geschichte dieser Welt auf einen Tag zubewegt, den Tag Christi, an dem es nichts Wichtigeres gibt, als heilig vor Jesus zu stehen. Vor Jesus Christus. Heiligkeit ist Gottes Priorität Nummer eins. Wenn wir nicht heilig sind, dann werden wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott eingehen. Und deshalb ist die Frage, haben wir Teil am Evangelium? Haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt? Und ist Heiligkeit unsere Priorität Nummer eins? Vielleicht klingt Heiligkeit wie ein abgedroschenes Wort, aber für Gott ist Heiligkeit seine Priorität Nummer eins. Einerseits dadurch, dass wir schon heilig sind, weil wir am Evangelium teilhaben. Jesus für uns gestorben ist. Er uns reingemacht hat durch seinen Tod. Andererseits ist es ein fortschreitendes Werk, das erst am letzten Tag vollkommen sein wird. Deshalb einige Fragen für euch zum Bedenken. Ihr könnt sie aufschreiben, mit nach Hause nehmen. Erstens, was sind meine Prioritäten im Leben? Worauf kommt es mir an im Leben? Stimmt das mit Gottes Prioritäten überein? Wo ist Wachstum möglich? Weil Gottes Prioritäten nicht meine Prioritäten sind. Und die nächste, die zweite Frage aus dem ersten Teil. Wie verbunden fühlen wir uns hier miteinander? Was kann ich tun, um unsere Verbundenheit im Evangelium auf praktische Weise Ausdruck zu verleihen? Es gibt eine endlose Liste an Dingen. Vielleicht willst du einfach mal jemanden zum Kaffee einladen. Vielleicht kannst du mal jemanden anrufen. Vielleicht hast du mitbekommen, dass es jemandem nicht so gut geht und du kochst ihm ein Essen. Du kannst für Leute babysitten. Du kannst sie ermutigen. Es gibt eine endlose Liste, wie wir diese Verbundenheit vertiefen können, die Paulus hier für die Philipper, für die Christen in Philippi zum Ausdruck bringt. Also schreibt euch diese Fragen auf. Was sind meine Prioritäten im Leben und stimmen sie mit Gottes Prioritäten überein? Zweitens, wie verbunden sind wir und was können wir tun, um diese Verbundenheit im Evangelium zu stärken und auf praktische Weise Ausdruck zu verleihen? Jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für jeden Einzelnen hier. Wir danken dir für die Teilhabe, die Gemeinschaft am Evangelium, die Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns als Heilige bezeichnest. Vater, wir bitten dich, lass dieses gute Werk weiter wachsen in uns. Verrichte es in uns, damit wir am letzten Tage tadellos und rein vor dir stehen und ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit dir und miteinander haben können. Wir danken dir, dass Jesus Christus durch sein Blut uns schon heilig gemacht hat. Und wir bitten dich, gib uns die Gewissheit, dass wir in ihm heilig sind und dass du dieses Werk zum Erfolg führen wirst. In Jesu Namen. Amen.